Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser heutiger Gast beim Autohaus-Podcast ist Uwe Faeser, Gründer und Geschäftsführer der Faeser Graf Gruppe mit über 70 Standorten, rund 2.900 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Ist die Gruppe Faeser Graf die Nummer 2 im deutschen Automobilhandel, direkt hinter der AWAG Augsburg. Wir sprechen mit Uwe Faeser über den Staffelstabwechsel an der Spitze der Faeser Graf Gruppe, ein Leben nach 65 und wie es mit Faeser Graf weitergeht. Wir sitzen hier im Audi-Zentrum in Schwabach. Da war ich auch schon mal vor 30 Jahren gesessen. Man sieht, dass wir uns schon länger kennen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Hallo Uwe.
Ralf, grüß dich. Ich freue mich nicht auch, dass ich dich endlich mal sehe. Du siehst ja, nach 30 Jahren haben wir uns wenig verändert. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du für Fragen an mich hast.
Ja, wir steigen gleich ein. Und das Ganze ist sehr aktuell. Du hast dich ja im Juni sozusagen von der vordersten Front verabschiedet. Ganz offiziell, da gab es ja auch eine Einladung, da wurden eben Freunde und Branchenkenner eingeladen. Und wie fühlt man sich jetzt als Rentner?
Also ich muss sagen, das Rentner-Dasein, gut, bis jetzt da hatte ich noch nicht ganz so viel davon, weil du kannst dir vorstellen, es ist natürlich im Übergang noch einiges zu tun. Aber ich freue mich natürlich auf die Dinge, die da kommen. Und ich habe da natürlich auch hingearbeitet. Du weißt ja, ich bin am 22.05. 65 Jahre alt geworden. Und das war eigentlich immer die Maßgabe, dass ich sagte, okay, mit 65 höre ich operativ auf. Und ab 1. Juni bin ich Uwe Faeser, quasi der Rentner.
Wobei der Rentner immer noch in seinem Büro im Audi-Zentrum in Schwabach sitzt. Also ganz so rentenmäßig ist es noch nicht.
Genau, das ist richtig. Ich habe natürlich noch zwei Aufgaben. Das eine ist natürlich, wir haben eine Geschäftsordnung erarbeitet. Und ich bin natürlich Gesellschafter der Faeser Graf Unternehmensgruppe und Geschäftsführer ist ja der Markus Kugler, Zettel Heinrich und die Kinder sind jetzt auch in der Holding. Und diese Aufgabe erfülle ich natürlich, dass eben die Geschäftsordnung entsprechend eingehalten wird. Und das Zweite, ich habe ja ein zweites Standbein, das sind eben mein Immobilienportfolio. Und da kümmere ich mich natürlich weiterhin drum. Und deswegen bin ich hauptsächlich in Schwabach, aber das ist meine ganze Immobilienabteilung und mache eben, sagen wir mal, zu 90% Immobilien. Aber natürlich der ein oder andere Kunde kommt oder ein Großabnehmer oder wenn irgendwelche Ratschläge dann bin ich natürlich weiterhin mit dabei, so selbstverständlich.
Wie hast du das Ganze eingeleitet? Ich meine jetzt die Frage, du hast gesagt, du wirst 65 und dann hast du dir immer schon vorgenommen, dass du da aufhörst. Oder ist das schon länger der Fall, die Vorbereitung, oder war das eher kurzfristig?
Nee, also ich hatte schon wirklich, ich würde mal sagen, ab meinem 60. Geburtstag hatte ich also einen richtigen Plan. Und habe das natürlich auch meiner Frau, die hat da sehr maßgeblich mitgesprochen, versprochen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du die Autohausgruppe von früh bis abend operativ leitest und 90 Aufsichtsräten bist, hast du natürlich für die Freizeit, leide da natürlich drunter. Und ab dem 60. Ja, habe ich im Grunde genommen mit 60, habe ich lang von Anfang an, früher war das erwähnt, Uwe Faeser, die One-Man-Show. Ich habe die Gruppe breiter aufgestellt, ich habe die Gruppe nach Regionen aufgeteilt, ich habe meinen Holding-Geschäftsführern wesentlich mehr Freiheiten und Kompetenzen gegeben. Mit 63 bin ich aus allen Aufsichtsräten, habe ich alle Mandate nicht mehr verlängert. Wo ich noch bin im Verwaltungsbeirat beim TÜV, das macht mir viel Freude. Und die letzten zwei Jahre haben wir eben, wir haben ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm. Es sind ja doch mehrere Wegbegleiter, die entweder gleich alt waren, wie ich ausgeschieden. Und jetzt ist einfach eine andere Generation dran und die sollen eben das Unternehmen weiter zum Erfolg führen.
Du bist nicht bekannt, dass du andere irgendwas sagst oder belehrst. Dennoch meine Frage, Ist das so ein Konzept, das man sich vorstellen könnte, auch für andere, die in der Situation sind, zu sagen, Mensch, mach doch mal was anderes, versuch mal deinen Horizont anderweitig zu erweitern. Ist das so ein bisschen so ein Lebensschritt, den man dann begeht?
Nein, absolut. Ich finde, alles hat im Grunde genommen auch seine Zeit, muss man ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt normal in einem DAX-Unternehmen wäre, was auch immer, wäre ich auch in der Regel mit 65 Schluss. Und ich finde es gut, gerade wenn man natürlich zwei Kinder hat, meine Kathrin ist 30, mein Max ist 27, die auch, und die Vanessa Graf, also von Wilhelm Graf, die Tochter des Alm-Unternehmen, also die nächste Generation ist am Start. Die sind auch nach ihrem Studium schon einige Jahre Unternehmen. Die haben eine ganz andere Vorstellung, die haben ganz andere Ideen. Und ich finde das absolut gut, weil die Zeiten haben sich im Autogeschäft auch sehr geändert. Wenn jetzt da mal auch vielleicht mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und deswegen war das schon, ich habe das auch mit meinen Kindern abgesprochen und gesagt, schaut her, ihr habt ja noch zwei ganz erfahrene Geschäftsführer. Ich meine, mit so Markus Kugler arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen, mit dem Till Heinrich an die 15 Jahre. Das ist ja auch alles sehr eingespielt. Die wissen, wie ich denke. Also die, wenn die das in meinem Sinne so mal so vernünftig fortführen, plus natürlich, sagen wir mal, die neuen Ideen der nächsten Generation, dann glaube ich also schon, dass man da auch nicht stehen bleibt, sondern ihr seht es ja gerade die letzten Jahre, wenn ich allein an das ganze Internet denke, an das ganze Leads-Management oder wie sich auch die Marken verändert haben, dann ist es schon wichtig, dass man da, sag mal, ein bisschen, sag mal, über den Tellerrand hinausschaut.
Ich kann mich erinnern, ich glaube, da war dann 60. Geburtstag auch in dem Umfeld, die Grundsteinlegung für euer Verwaltungszentrum in Nürnberg. Ich glaube, da hast du zum ersten Mal öffentlich gemacht, dass du hinarbeitest, aufzuhören. Ich habe das damals nicht ganz abgenommen, aber du hast es umgesetzt.
Ja, viele haben gesagt, Mensch, ob der das kann. Es ist natürlich auch nicht ganz so leicht. Das muss man also, da muss man sich natürlich auch zurücknehmen. Aber ich finde, und ich habe Gott sei Dank alles mein Vater eigentlich genauso gemacht. Mein Vater ist auch mit 63 damals ausgeschieden. Und ich konnte auch die Unternehmensgruppe so weiterentwickeln, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann das eigentlich nur jedem raten. Alles hat seine Zeit. Und ich freue mich natürlich. Mein großes Hobby ist Reisen. Ich schaue mir die Welt an. Viele Dinge sind natürlich auch privat auf der Strecke geblieben. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit, dass ich jetzt einfach sage, okay, sagen wir, der Lebensabschnitt ist im Grunde genommen jetzt abgeschlossen und ich habe meine Ziele erreicht. Und jetzt macht man eben die Dinge und hat eben den Stress auch nicht mehr. Man wird ja auch nicht jünger, die aber einfach Spaß machen.
Du hast gesagt, dein Hobby ist Reisen. Machst du sonst irgendwas noch? Sportliche Art, Golf spielen machen ja viele in deinem Alter. Wie wirst du künftig deine Freizeit gestalten, die du jetzt hier hast?
Genau, also es ist so, ich habe also schon seit einigen Jahren habe ich also zwei, sagen wir mal, Freizeitwohnsitze. Einmal, ich liebe die Berge. Ich habe auch vor 10 Jahren ein Häuschen in Kirchberg bei Kitzbühel gebaut. Da ist es natürlich vom Freizeitwert traumhaft. Da bin ich relativ viel und arbeite ich nicht nur mal am Wochenende, sondern da kann man gleich mal eine Woche, 14 Tage bleiben. Da fahre ich natürlich sehr viel Mountainbike. Ich wandere gerne. Also ich tue mich auch wirklich gerade im Gebirge wohlfühlen. Das gefällt mir recht gut. Ich kann auch Golf spielen. Ich bin aber ein lausiger Golfspieler, weil ich natürlich nie Zeit hatte. Da will ich jetzt auch das ein oder andere mit dem ein oder anderen mal Golf spielen, um das alles ein bisschen aufzufrischen. Und das Zweite ist natürlich, ich habe auch in etwa vor 10 Jahren habe ich ein Häuschen in Wenningenstedt in Sylt. Das ist dann mehr die Meer. Und da bin ich auch sehr, sehr gerne. Da bin ich jetzt auch wesentlich länger wie früher. Und da fahre mir wahnsinnig viel gern Fahrrad. Also das sind so die Dinge. Also ich bin jetzt nicht so ein Extremsportler, aber Fahrradfahren ist eigentlich immer so mein Hobby. Ich mache auch mit meinen Freunden Touren. Ich bin jetzt im September eine Woche in Holland. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und ich schaue mir gerne die Welt an, Ralf. Wir waren ja schon, wir haben ja die eine oder andere Reise auch gemeinsam gemacht. Und da gibt es halt einfach manche Dinge, wo ich sage, okay, die interessieren mich einfach noch. Da war in der Vergangenheit einfach auch die Zeit nicht da. Und ich habe so eine To-Do-Liste, wo ich mir sage, okay, das will ich mir halt jetzt die nächsten Jahre mit 65, solange er gesund ist, man weiß ja nie, wie lange es geht. Also Ich habe schon vor, so in den nächsten 10, 15 Jahre sollen wir noch die Welt ein wenig zu bereisen.
Ich darf noch mal nachfragen. Ich meine, das eine ist, das Unternehmen darauf vorzubereiten, dass der Patriarch in Anführungszeichen eben jetzt sozusagen die Brücke verlässt, ist das eine. Das andere ist aber, wie kommt man damit selber klar? Ich meine, du hast ja jetzt sozusagen Macht abgegeben. Ja, du musst dich ja jetzt zurücknehmen. Du kannst jetzt nicht mehr alles mitentscheiden. Wie hast du das so für dich selber mental, wie hast du dich da eingestellt?
Na gut, es ist natürlich schon ein Prozess. Also ich kann ja jetzt sagen, okay, jetzt bin ich 65, jetzt lege ich den Schalter um. Ich habe schon die letzten Jahre sehr viele Dinge abgegeben. Also gerade von der Holding, so Markus Kugler, der hat mir sehr viel abgegeben. Dann habe ich die Unternehmensgruppe in 5 Regionen aufgeteilt, da habe ich Regionalgeschäftsführer, die haben wesentlich mehr Kompetenzen wie früher. Ich habe den Kindern viele Sonderaufgaben gegeben. Das ist einfach ein schleichender Prozess. Und jetzt habe ich einfach eine Geschäftsordnung erarbeitet, wo ich einfach sage, das stehen ungefähr, ich glaube, 10, 12 Punkte drauf. Es gibt einfach Dinge, die im Grunde genommen ich mich entscheiden möchte oder meine Gesellschafter. Also das wäre schön, wenn sie das Unternehmen verkaufen, wenn sie mir vielleicht davor Bescheid geben würden, dass es um solche Sachen geht, also wenn es um strategische Sachen geht oder wenn es jetzt, wie jetzt im neuesten Fall, um Ferrari geht, wo man sagt, okay, macht man das oder BYD. Das sind Dinge, da brauchen die Geschäftsführer oder auch die Kinder die Zustimmung von den Gesellschaftern. Das ist auch gut so. Und dann habe ich, und das hilft mir natürlich auch über die Jahre, wie alle Unternehmensgruppen, ein tolles Controlling-System aufgebaut, wo ich alles auf dem Handy habe. Also ich sehe genau die täglichen Bruttogewinne, die täglichen Umsätze. Am 15. des Folgemonats sehe ich, was die Unternehmensgruppe verdient hat. Ich sehe meine Liquiditätsübersichten. Also ich kann auch in der Südsee in mein Handy schauen, das sind so 10 Parameter, wo ich genau sehe, wie läuft's, und tue mich aber aktiv, ich nehme das nur zur Kenntnis, sollte mal was verrutschen, was ich nicht hoffe, okay, dann würde ich natürlich da meine Mitarbeiter unterstützen, aber bis jetzt läuft es eigentlich sauber, vernünftig durch.
Deine beiden Kinder haben die Aufgabe gern wahrgenommen. Ich meine, Katrin und Max hast du entsprechend vorbereitet, aber dazu können ja auch 2. Einmal diejenige, der abgeben möchte, und diejenigen, die sagen, ich mache das. Wie habt ihr euch da abgestimmt?
Wir haben schon von Kind auf ein ganz tolles Verhältnis habe ich zu meinen Kindern. Und es war auch schon immer klar, ich habe die auch früher mit ins Geschäft mitgenommen und auch die Katrin und haben da mal früher mal die Prospekte da beklebt und der Max hat schon eine Menge im Verkauf ein bisschen geholfen. Die sind eigentlich, es war für die Kinder schon immer klar und ich habe die immer schon mitgenommen und habe denen auch kleine Aufgaben gegeben und du musst natürlich auch das Geschäft gut verkaufen, wenn du natürlich jeden Abend frustriert nach Hause kommst und schimpfst und das scheiß Laden, ich meine, das ist natürlich nicht gerade förderlich, mir macht das Autogeschäft auch richtig Spaß, ich kann auch nichts anderes. Und das haben die Kinder gesehen und die haben die entsprechende Ausbildung auch gemacht. Die haben also ja beide, der Katrin in Mannheim, der Max in München, ihren Bachelor gemacht und waren dann natürlich auch in anderen Autohäusern noch, haben gesagt, okay, dass man mal schaut, wie läuft es denn bei anderen Unternehmensgruppen. Und dann habe ich ihnen auch relativ frühzeitig schon Verantwortung übertragen und die Verantwortung wurde natürlich jetzt von Jahr zu Jahr mehr. Und ich finde, die sind die letzten Jahre ganz toll eigentlich in das Unternehmen reingewachsen und haben natürlich auch die Anerkennung der Mitarbeiter. Ich habe mich auch ja normal hochgearbeitet, weil sie einfach so, Mensch, da kommt jetzt nicht die Tochter und der Sohn, sondern die haben das gelernt, die kennen sich aus, die wissen, von was sie reden und denen macht es auch Spaß. Und das ist doch das A und O, dass die nächste Generation sagt, okay, das ist dem Beruf, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und das ist bei meinen Gott sei Dank gegeben. Und ich habe ja den Willi Graf noch als Gesellschafter. Bei Willi Graf ist das Gleiche, die Vanessa, die macht mehr das ganze Controlling. Das ist auch gut, dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Vanessa ist mehr, macht Controlling. Max, du kennst ihn ja, ist mehr so der Verkäufertyp, der ist so für den Vertrieb verantwortlich. Wir sind ja sehr gebrauchtwagenlastig, also er macht das sehr stark jetzt den Gebrauchtwagenvertrieb Und Katrin, die macht mir das ganze Leads-Management, Digitalisierung, ihren Fahrzeugpool 24. Und es ist ja auch schön, dass die untereinander auch sehr, sehr gut klarkommen, dass jeder seinen Bereich hat. Also können natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Und also ich muss ganz klar sagen, wenn ich jetzt einmal 6 Wochen in der Südsee bin, dann bin ich da ganz beruhigt und entspannt. Und das ist ja auch eine der Hauptaufgaben von einem Unternehmer, gerade wenn eine Nachfolgeregelung da ist, dass er das natürlich in die nächste Generation führt. Wenn das nicht gegeben wäre, na ja gut, dann würde ich das wahrscheinlich ähnlich machen wie andere Unternehmensgruppen. Dann würde ich mir eben jemanden suchen, der sich eben entsprechend dort beteiligt oder übernimmt. Das ist doch ganz klar.
Du hast ja in den letzten Jahrzehnten sozusagen diese Gruppe mit deinem Team in diese Größe gebracht. Wie ist der aktuelle Zustand der Gruppe jetzt, wie du übergeben hast?
Gut, also das war natürlich, weil ich habe auch das, weil das ist ja auch Verantwortung. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Sie haben es natürlich momentan schwierig. Ich meine, 2023 war mit Abstand das beste Jahr in unserer Unternehmensgeschichte. 2024 war auch noch super toll. Ich meine, 2025, und es ist halt in der Branche so, ist ein sehr, sehr schwieriges Jahr, muss man ganz klar sagen. Das hast halt einmal so ein Überbrückungsjahr, da kommen auch viele Parameter zusammen. Also die Zahlen sind natürlich jetzt, die erreichen jetzt nicht die Zahl vom Vorjahr, das ist aber einfach so. Da mache ich Ihnen natürlich auch keinen Vorwurf, aber die Gruppe ist sehr solide aufgestellt. Wir haben eine 100%ige Betriebsaufspaltung. Die Immobilien sind alle in einem Top-Zustand. Ich habe noch 2, 3 Themen, wie schon gesagt, Ferrari, da bin ich momentan beim Bau. Das eine oder andere muss noch umgebaut werden. Da werde ich noch 1, 2 Jahre brauchen. Das habe ich zeitlich jetzt nicht ganz geschafft. Und dann ist die Gruppe auch von den Immobilien gut aufgestellt. Und vom Finanziellen ist es immer so, wir haben also seit die Fieser Graf Gruppe, gibt es seit 25 Jahren. Und wir haben damals schon einen Gesellschafterbeschluss und der gilt auch noch heute und der wird es auch weiter gelten. 80%, weil du brauchst ja wir machen fast 3 Milliarden Umsatz. Du brauchst ja natürlich mittlerweile ein wahnsinniges Kapital. Und du wirst in Zukunft noch mehr Kapital brauchen, weil der Volkswagen-Konzern ist ja einen anderen Weg gegangen. Der macht ja das Agentursystem natürlich. Doch nicht. Und wir haben es aber immer so gemacht, 80% unserer Gewinne sind thesauriert. Ja? Somit haben wir natürlich ein relativ hohes Eigenkapital. Das brauchen wir natürlich auch, weil natürlich durch unsere Expansion die Bilanzsumme natürlich auch entsprechend gestiegen ist, muss man ganz klar sagen. Und jetzt ist natürlich auch klar, unsere Ziele sind jetzt auch weitgehend erreicht. Wir sind in 2 Regionen. Einmal in den Wirtschaftsraum Nürnberg, ich habe ein Regionalprinzip. Ich bin immer nur in 2 Regionen, einmal in den Wirtschaftsraum Nürnberg von Erlangen, im zweiten natürlich dann Magdeburg, Dessau. Und in diesen 2 Regionen bin ich, glaube ich, gut aufgestellt, auch vom Markenportfolio. Und die nächsten Jahre, das habe ich auch mit meinen Gesellschaften so besprochen, mit den Kindern, wird es auch keine große Expansion mehr geben. Die Marken, die wir haben wollten, haben wir. Wir sind sehr breit aufgestellt. Also von daher muss ich sagen, also es wird immer größere geben und es soll auch so sein. Also wir werden jetzt, sagen wir, die nächsten Jahre auf dem Level die Unternehmensgruppe halten.
Wie du damals übernommen hast, waren ja andere Zeiten, ja. Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
Ja gut, damals waren natürlich viele Dinge, sagen wir mal, persönlicher, das muss man ganz klar sagen. Heute bist du sehr transparent, natürlich auch, dann brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe von Volumen. Du weißt ja, wir haben ja sehr leistungsbezogene Verträge, das hilft natürlich. Und durch das Internet müssen natürlich sowohl die Gebrauchtbaupreise stimmen, als auch die Neuwagenpreise. Da brauchst du natürlich, und da hilft natürlich die Größe, da brauchst du natürlich einen guten Einkauf. Und ich meine, es gibt in der Automobilbranche nur 2 Möglichkeiten. Entweder hast du eine entsprechende Größe, hast entsprechende Synergien. Wir haben das ja besprochen wir haben auch gesagt, okay, wir müssen einfach mehr zentralisieren. Wir bauen jetzt nochmal ein zweites Verwaltungsgebäude in Nürnberg, wo wir den ganzen Einkauf alles zentralisieren. Also wir sind sehr stark, wollen wir zentralisieren. Dazu brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe. Oder du hast den kleineren Betrieb, wo du einfach sagst, kleinerer Betrieb, sehr werkstattlastig, anderes Geschäftsmodell. Aber wenn du halt so in der Mitte drin bist, dann stelle ich mir das für die Zukunft natürlich schwer vor, weil die Standards sind beim Großen nicht anders wie beim Kleinen. Durch die KI kannst du natürlich viele Dinge bei den Größeren wesentlich besser einsetzen. Also ich finde, das war mir eigentlich schon wichtig und das bin ich bei fast allen Marken, gehöre ich natürlich in der Regel immer zu den, was ich, fünf oder zehn größten Händlern, weil es einfach wichtig ist, um einfach wettbewerbsfähig zu sein. Das muss man ganz klar so sehen.
Aber nochmal kurz zurück, wie du damals eingestiegen bist. Da war ja anderer Zustand, es gab viel mehr Autohändler, es war viel kleinteiliger, gab nicht so viele Marken, vielleicht waren auch die Hersteller anders gestrickt, weiß ich nicht. Wie hast du das empfunden oder wie würdest du sagen, ist der Unterschied zu heute, das mal vielleicht nochmal herauszuarbeiten?
Ja gut, damals, das muss man ganz klar sagen, war natürlich alles viel persönlicher. Also heute, egal oder bis auf ganz wenige Hersteller, sagen wir, dieses ganze Zwischenmenschliche, das ist natürlich auf der Strecke geblieben. Auch die Hersteller, die wahnsinnige Fluktuation beim Hersteller. Ich meine, du kennst das ja, Ralf, allein der Vertriebschef, das ist ja ein Wahnsinn, was da an Fluktuation, da kann man natürlich auch schwierig, sagen wir, Beziehungen aufbauen. Also so im Zwischenmenschlichen hat sich natürlich sehr viel getan. Und für mich war eigentlich, ich meine, ich hatte ja auch damals schon Wettbewerber, die auch wesentlich größer waren, wie ich bei der VW Audi-Seite, zwei große aus Nürnberg. Für mich, ich war eben schon immer sehr, sagen wir auch vertriebslastig. Von mir war von Anfang an klar, auch gerade im Großabnehmergeschäft, du musst im Grunde genommen einfach eine gewisse, das ist einfach meine Überzeugung, du musst einfach eine gewisse Größe haben. Und der Hauptunterschied, muss man ganz klar sagen, zu früher ist einfach, heute läuft alles übers Internet, Bezirksleiter, der kommt vielleicht mal alle drei Monate. Also das ist so dieses ganze Miteinander in einem Boot sitzen, gemeinsame Reisen. Da ist natürlich schon viel auf der Strecke geblieben. Das muss man ganz klar sagen.
Lass mich nur mal kurz die Geschichte ein bisschen aufrollen. Also mir ist Feser immer aufgefallen, weil du immer ganzseitige Anzeigen in der Süddeutschen geschaltet hast mit Audi Geschäftswagen. War das so der Grundstück für den Erfolg? Ja, also so habe ich das wahrgenommen damals.
Das muss man ganz klar sagen. Ich bin also auch heute noch sehr gebraucht worden, lastig. Und das hat auch meinen Haupterfolg. Gut, momentan 2025 ist sicherlich gebraucht worden. Ein bisschen schwieriger, weil die Marge natürlich leiden. Das wisst ihr ja. Aber mein, sagen wir, der große Erfolg war ganz klar das Gebrauchtwagengeschäft, was du ja auch selber steuern kannst. Machen wir uns vor, im Neuwagenbereich bist du in einem gewissen Korsett, du bist vom Hersteller angewiesen, du hast deine Aktionen und ich gehöre sicherlich jetzt im Zukauf zu den größten Autohandelsgruppen, auch heute noch. Und was eben heute das Internet ist, wo du eben möglichst viele Autos reinstellst zu günstigen Preisen, war halt früher in der Süddeutschen oder in den Nürnberger Nachrichten. Da habe ich halt immer schon große Stückzahlen. Früher ist man noch zur Audi AG gefahren. Da hat man dann, oder nach Wolfsburg, kann ich mich noch erinnern. Ich habe ja ein Jahr in Wolfsburg gearbeitet. Ich war, glaube ich, alle 14 Tage bin ich da nach Wolfsburg gefahren, habe große VW-Pakete damals gekauft. Die haben sich dann wirklich rausgesucht, welche Auto man haben wollte, analog Audi. Und da habe ich mir natürlich, oder da war ich damals Autohaus Wolfsburg, war schon immer sehr, sehr gut dabei, oder solche Autohäuser, da habe ich mir natürlich einen Namen gemacht über das Gebrauchtwagengeschäft. Und da hat man natürlich auch gutes Geld verdient, das muss man ganz klar sagen.
Springen wir wieder in die Gegenwart. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen des Handels aktuell?
Ja gut, einmal ist es sicherlich, weil ich sehe es ja bei uns in den ganzen vor allem Kollegenkreis, ist es schon schwierig, dass du natürlich, sagen wir, dein Unternehmen, sagen wir, bei mir, das ist ein Glücksfall, muss man aber ganz klar sagen. Also die Nachfolgeregelung wird sicherlich immer schwieriger. Und ich weiß von meinen ganzen befreundeten Ketten, also ich würde mal sagen, jeder Zweite tut sich mit der Nachfolgeregelung schwer. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung. Dann die nächste ist natürlich, und das kennt ihr natürlich, das ist das Personal. Die Leute wollen einfach, sagen wir, die Attraktivität eines Karosseriebauers oder Lackierers oder Mechanikers ist einfach nur bedingt gegeben. Also wir haben wahnsinnige Probleme, vernünftige Fachkräfte zu bekommen, muss man auch mal ganz klar sagen. Also das Personal wird immer schwierig. Und dann ist es so, die Leistungsbereitschaft der Leute, weil ich sehe es jetzt auch bei uns im Verkauf. Ja, früher war das kein Thema, dass wir jeden Samstag gearbeitet haben oder von 8 bis 18 Uhr. Heute Jungen, also das ist ganz wichtig, ja, nee, also Samstag wollen wir nicht und Kindererziehung. Also Geld hat bei weitem nicht mehr den Stellenwert, den es früher hatte. Also das Personal ist sehr, sehr, sagen wir mal, schwierig auch zu rekrutieren. Also wir versuchen natürlich, und das machen viele andere auch natürlich, wir bilden im Jahr 200 neue Lehrlinge aus. Du kannst nur dich aus den eigenen Reihen im Grunde genommen dort weiterentwickeln. Also Personal ist das Hauptproblem. Und dann ist es natürlich auch, du bist natürlich, und das ist natürlich auch schwierig, und Gott sei Dank sind wir so breit aufgestellt, du bist natürlich sehr, sehr stark von den Autoherstellern im Grunde genommen angewiesen. Und da gibt es natürlich Marken, die ich natürlich auch im Portfolio habe, die mir natürlich früher größere Freude gemacht haben. Und wenn du da natürlich viel investiert hast, dann ist das natürlich, oder ich habe zum Beispiel für Land Rover Jaguar viel investiert. Wenn natürlich Jaguar mal kurz 50% wegfällt deines Ertrages, du hast die alle auf 100% gerechnet. Das ist jetzt für mich kein Thema, aber wenn du heute mehrere Jaguar-Läden hast, dann hast du schon ein Problem mit. Und manche, muss man auch mal ganz klar sagen, Hersteller, die haben natürlich vielleicht auch die Elektromobilität falsch eingeschätzt. Die haben natürlich immense Einbrüche. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank sind unsere Immobilien, muss man sagen, sind weitgehend bezahlt, aber wenn du dann solche Marken hast und hast viel investiert und hast die Standards erfüllt und jetzt kommen einfach Produkte, die einfach nicht mehr so am Markt ankommen, aus Gründen wie auch immer, dann wird es schon schwierig. Das haben ja viele Kollegen, ja, also wenn du zum Beispiel, da kann man ja ganz klar sagen, ich meine, wenn du jetzt früher was war ein Ford, was war ein Pkw, was war das für Marken? Wenn du jetzt heute große Ford-Autos hast oder Opel oder hast ein neues Audi-Zentrum riesig gebaut oder Porsche-Zentrum, dann musst du dir schon Gedanken. Oder Kia zum Beispiel bei uns, also wir haben natürlich, Kia ist auch schwieriger oder Hyundai durch die ganze Elektromobilität, da muss man sich schon Gedanken machen, wie man sich künftig aufstellt und sagen wir mal, ich werde es aber in Steine erden, so wie es früher war, werde ich sicherlich nur noch das investieren, was unbedingt sein muss. Das muss ja auch ganz klar sein. Sondern immer mehr Zentralisierung, Digitalisierung und eben schauen, dass ich mit den Einheiten, die ja teilweise ja auch mittlerweile viel zu groß sind. Wir haben ja früher war ja große Ausstellung, alle groß baut, alles wunderschön. Aber auf Dauer durch das Internet hast du natürlich auch wesentlich weniger Frequenz. Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Und heute gibt es eben Autohäuser, da war früher eine Marke drin, da sind jetzt drei drin. Da hat sich schon natürlich, du kriegst es ja selber mit, da hat sich schon viel geändert. Und wichtig ist, du musst halt mit der Zeit gehen, sonst gehst du nicht mit der Zeit. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also du musst da schon am Ball bleiben und musst auch eine Vision haben. Aber was ist, wenn das Autogeschäft, was ist in 20, 30 Jahren? Ist das auf Dauer noch ein Geschäftsmodell? Und deswegen muss man ganz klar sagen, wir haben immer Betriebsaufspaltung. Die 74 Immobilien, kannst du schauen, Ralf, sind immer in 1A-Lagen und wenn eben sich ein Autohaus, egal wo, nicht mehr rechnet, dann muss man einfach einen Plan B haben und dann kommt eben Edeka, Rewe, was auch immer hin. Und also man muss da, also man muss da schon auch vernünftig in die Zukunft schauen, weil es ist schon schwierig, weil das, wir weißt ja selber, durch die ganze neue Mobilität, durch die ganze, also ich habe große Lackzentren, durch diese ganzen Assistenzsysteme werden natürlich auf Dauer die Unfall weniger. Die Elektromobilität, ob man das jetzt will oder nicht, ich bin ja der große Elektro-Fan, mache ja auch keine Hehl draus. Sie wird kommen, sie muss auch kommen. Also von daher, was da in der Werkstatt, ich meine, ich verkaufe im Jahr zwischen 350.000 und 400.000 Liter Öl. Da muss ich fairerweise sagen, da zahle ich ein Doppelte drauf. Das fällt irgendwann auch mal weg. Also man muss schon sich Gedanken machen. Und wenn man heute investiert, also ich habe vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren war ich noch wesentlich investitionsfreudiger wie momentan, weil man doch so eine Immobilie ist doch auf 20 Jahre gerechnet. Und heute, wenn man die Schnelllebigkeit der Zeit sieht und auch der Hersteller und das Kommen und Gehen auch von neuen Fabrikaten, vor 5 Jahren wusste man gar nicht, was BYD ist. Und heute sehe ich da schon, sagen wir mal, dunkle Wolken auf uns zukommen. Und also man muss da schon vorsichtig sein.
Wenn man deine Betriebe anschaut, die ja alle top sind, fällt immer auf, dass du sehr gerne auch in der Fläche gebaut hast. Also du hast sehr viel auch für die Hersteller getan. Ich bin letztes Mal in Burg Oberbach vorbeigefahren, ja, und dachte mir, Mensch, auch da, der Feser Breitschwert hat da geklotzt. Ist das noch zeitgemäß, wenn ich deine Beschreibung so höre, dann musst du sagen, künftig musst du einfach darüber nachdenken, ob man noch so in die Fläche gehen muss, auch aufgrund vom Internet etc.
Also ich sehe das anders. Es ist so, ich habe ja zwei. Ich habe ja einmal das originäre Autogeschäft, ganz klar. Aber ich habe ja auch Ubefese Immobilien und es ist mittlerweile schon eine große Firma, tun wir es so aus. Also ich habe da allein 3-4 Leute, die das alles verwalten. Und jetzt nehmen wir mal das typische Beispiel. Magdeburg ist auch so ein Beispiel. Oder auch Dessau, da wäre 45.000 Quadratmeter. Oder auch Burg Oberbach sind oder Nobbischwald, 60.000 Quadratmeter. Ich kaufe immer möglichst viel, nämlich das, was ich kriegen kann. Ich habe auch sehr viele Vorratsgrundstücke in Nürnberg. Ich kaufe immer, wenn es geht, große Flächen. Diese, kann man ja ganz klar sagen, diese Autohäuser sind ja meine Mieter. Das heißt, die Autohäuser zahlen mir ja die Immobilien ab und ich schaffe mir dadurch immense Werte. Und zum Beispiel Burg Oberbach, das läuft jetzt vernünftig, wenn ich theoretisch sagen würde, okay, Mensch, ich brauche die Fläche nicht mehr, dann hatte ich da zig Optionen. Ich sage mal, diese Fläche, die mir ja privat, das sind alles GDPRs, die mir ja privat gehört, anderweitig zu vermieten. Also ich bin auf der einen Seite immer der Automobil und es wirkt natürlich toll, so ein großes Autohaus, das wirkt, aber du hast recht, der Audi-Betrieb oder Rot, viel, viel zu groß, das weiß ich. Das will ich aber so haben, weil ich mir einfach sage, es kommt irgendwann einmal nach dem Autogeschäft was anderes, machen wir uns nichts vor. Und wenn du natürlich dann große Liegenschaften hast, dann werden das mir meine Erben wahrscheinlich mal danken.
Das ist ein klares Statement zu dem Thema. Aber es sind ja einige auch schon sozusagen, die haben sich dann eher Mausoleen gebaut. Das ist natürlich bei deiner Finanzierungslösung nicht zu erwarten.
Ja, bei mir ist es so, ich kann mir ja ganz klar sagen, alle Immobilien müssen in 10 Jahren abbezahlt sein. Du weißt das ja, du bist der Freund von Dieter Breitschwert. Wenn wir eine Investition machen, ist die immer in 10 Jahren abbezahlt. Also brauchst du schon mal eine gewisse Quote von Eigenkapital in deiner Immobilie. Sonst machen es wir nicht. 10 Jahre kann ich übersehen. Mehr wie 10 Jahre machen wir nicht. Und nach 10 Jahren sind dann die Immobilien bezahlt. Und dann ist es so, wir bauen die Immobilien immer ohne Keller, immer Einzelvergaben, ich weiß, ich arbeite eigentlich immer mit den gleichen Firmen zusammen. Ich baue da natürlich aufgrund meiner Erfahrung sehr günstig, ja, und somit baue ich mir keine großen Paläste. Und das kann man ja offen hier sagen, das werden andere ja ähnlich machen, diese Investitionen, die ich dann habe, lasse ich davor rechnen, was kann zum Beispiel, typisches Beispiel, was kann Burg Oberbach im Grunde genommen verkaufen? Burg Oberbach haben wir uns ausgerechnet, eine Miete so von 20.000, 22.000 Euro. Dann schauen wir, können wir das vernünftig darstellen? Ich will immer mein Geld oder auch meine Gesellschafter, der Herr Graf, mit 6% verzinst haben. Ja? Und das ist dann eigentlich eine sehr solide, ich weiß immer, Grundstück, 6% verzinst, das ist die Miete, was ist für ein Autohaus, wie ist die Lehrkostenrechnung, und wir haben da im Grunde genommen eigentlich immer einen ganz festen Plan, aber der Immobilienbereich ist für mich mittlerweile ein sehr, 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 sehr wichtiger, und wo ich ein Problem habe, ist mit sogenannten, sagen wir, Spezialimmobilien. Spezialimmobilien sind problematisch. Vermarktet zum Beispiel so ein Audi Terminal. So ein Audi Hangar, wie wir jetzt hier sitzen. Schwierigst. Mit so einem Terminal hätte ich schon eher, oder Porsche. Die sind so schwierig. Also ich schaue natürlich immer, dass ich die Betriebe auch so baue und strukturiere. Man weiß nie, was im Leben mal kommt, dass man natürlich dann auch, sagen wir, eine andere Nutzung dem Betrieb zuführen kann.
Es gab ja in der Branche auch die ein oder andere Krise. Eine Krise war ja sicher auch die Corona-Zeit. Ich glaube, die ist uns allen noch sehr im Bewusstsein. Stillstand erstmal, und dann ging doch sozusagen die Sonne auf. 22, 23, du hast vorher das Jahr zitiert. Da hat man dann gedacht, na ja, wir sind im Paradies, ein Mangel an Fahrzeugen, und gleichzeitig sind die Preise gestiegen und damit eben auch die Gewinne. Und da hat man eigentlich geglaubt, du bestimmt nicht, aber andere, es geht so weiter. Was läuft eigentlich falsch in dieser Branche, dass man eben nur Nuller und Einser kennt und einerseits sozusagen dann den Rahmen abschöpft und dann, wenn man runterfällt, dann guckt man in die Röhre?
Ja gut, das muss man natürlich ganz klar sagen. Das ist sowohl in das eine als in das andere. Das war natürlich paradiesisch, das muss man ganz klar sagen. Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Geld verdient, alle, wie wir da sitzen. Und dann war man natürlich auch in der Zukunft, und da habe ich auch als Gebrauchtwagen-Profi auch einen Fehler gemacht. Das hängt mir 2025 jetzt auch nach. Auch wir waren natürlich mutig und haben gesagt, Mensch, wir machen viel Warntermingeschäfte, also mit Autovermieter, weil in der Fabrik hast du ja wenig bekommen, machen viel RSQ8, RS6, haben richtig hohe Margen gehabt, oder wir haben auch Autovermieter, haben wir richtig aufgestockt. Das ging natürlich noch 2024 toll, aber ich muss ganz klar sagen, 2025 hat sich die Wirtschaft geändert, der Markt natürlich geändert, das Angebot ist natürlich viel, viel höher. Und ich muss sagen, also 2025, und es war noch nie in der Firmengeschichte da, werde ich mit Gebrauchtwagen Minus machen, weil einfach zu viel, selber schuld, Autovermieter abgeschlossen wurden, teilweise die falschen. Gott sei Dank kommen jetzt die letzten im September zurück, dann sind wir durch, da sind wir natürlich froh. Aber da war man natürlich auch ein bisschen zu euphorisch, muss man ganz klar sagen. Und wenn eben du heute im Internet schaust, und hast ein irre Überangebot, das ist ja ein Wahnsinn. Es werden ja viel zu viele Autos produziert, als eigentlich der Markt aufnimmt. Das wisst ihr ja alles. Dann ist es natürlich schon schwierig. Und wenn du natürlich Marken hast, die natürlich Volumen ein bisschen knapp halten, dann ist es natürlich toll, wie jetzt Lambo, Ferrari, Bentley, das ist das Problem sicherlich nicht. Aber wenn du natürlich Massenhersteller hast, und da haben wir viele, die natürlich richtig Volumen über Aktionen raushauen, dann machst du damit natürlich den Markt kaputt, und du kannst wirklich, also momentan, wir werden auch nächstes Jahr, wir haben das jetzt, oder meine Kinder haben das beschlossen, mit dem ein Kugler, der wird nur noch relativ wenig Autovermieter abschließen bei Backgeschäfte, weil man einfach selbst ein Jahr nicht mehr im Voraus schauen kann. Also es ist, man muss da schon vorsichtiger sein, und lieber kauft man dein Auto künftig mehr wieder beim Konzern, was auch möglich ist, und muss halt einfach mehr aufpassen. Also da bin ich auch ein bisschen alle in die Falle getappt. Da haben wir einfach alle momentan, die Autos fließen ab, der Markt ist da, aber auf Deutsch sagt, wir verdienen nichts. 2025, ich glaube 2026 wird sich das wieder ein bisschen drehen.
Du bist ja mit dem Volkswagen-Konzern sozusagen auch groß geworden. Gute Beziehungen zu Herrn Winterkorn. Stimmt. Hat man dir nachgesagt, hast du auch selbst bestätigt. Ist auch so, ja. Gemeinsam im Fußball und so, was ja sicher auch dazugehört.
Ja, absolut.
Du bist aber auch mit Audi groß geworden und da scheint sich ja momentan ein bisschen so, ja, ein Zustand eingestellt haben, der wenig Freude macht. Wie siehst du die Situation gerade jetzt für Audi?
Naja, gut, ich bin natürlich, das muss man ganz klar sagen, auch Schnaps aus meinem Vater. Es ist ja so, wir sind ja im Verhältnis einer sehr jungen Unternehmensgruppe. Mein Vati war ja nur Angestellter bei Audi in Ingolstadt und hat sich eben dann 60 selbstständig gemacht und ich bin 60 in Ingolstadt geboren. Ich habe dann noch, wir haben dann noch 3 Jahre oder 4 Jahre in Ingolstadt gelebt und haben mir gesagt, Mensch, wie läuft es? Also wir sind, ich war schon immer auch natürlich schon durch den Vater, wir kannten natürlich bei Audi alle, also kam natürlich auch das Verhältnis Pia, ich finde, also wir waren schon auch früher immer sehr Audi-lastig und mit Audi verbunden, sind wir auch heute noch. Aber eins muss man ganz klar sagen, wenn du siehst, was Audi früher für Deckungsbeiträge abgeliefert hat und was wir da verdient haben. Und also haben wir auch dieses ganze Aussagen, da wurde natürlich, und es sind ja auch bekannt, das hat jetzt der Herr Döllner, um Gottes Willen zu vertreten, der Mann, der versucht natürlich, das ist natürlich auch ein Prozess, sagen wir, den Konzern jetzt wieder da hinzubekommen, wo er eigentlich hingehört. Aber es war natürlich, sagen wir, gerade die letzten Jahre, wenn ich da den alten A6 denke, an den alten A4, ans ganze Großabnehmergeschäft, dann teilweise, wenn neue Autos gekommen sind, keine Aktionen, falsch eingepriesen. Das sind jetzt alles Sachen aus der Vergangenheit. Aber ich sag mir eins, da machen sicherlich andere Premium-Hersteller, gerade einer, der aus München kommt, der macht es definitiv besser, finde ich, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube total an die Marke Audi und die Autos, die auch jetzt kommen, wenn man sich den neuen A5 anschaut, den neuen A4, A6, das sind ja schöne Autos, muss man, und auch vom, und wie sie aufgestellt sind. Ich würde mich freuen sehr, dass jetzt trotzdem, sagen wir, der Sportwagen, egal in welcher Form, gebaut wird, weil das hat sich mir nicht erschlossen. Auf der einen Seite kriegen die Formel 1 und dann brauche ich keine sportlichen Autos mehr, die ja, sagen wir mal, das Image geprägt haben. Mein Audi war ja ein sportliche Autos, Quattro, Röhrl, Allrad. Das kommt mir leider viel zu kurz. Ich habe ja die Entwicklung von Audi mitgemacht, sagen wir vom, nennen wir es mal, Beamtenauto, weit, weit hinter Mercedes und BMW. Und noch vor Jahren waren die, muss man ganz klar sagen, mit Mercedes und BMW auf Augenhöhe. Aber das ist natürlich schade. Aber die Fehler wurden natürlich jetzt auch in der Vergangenheit gemacht. Und ich hoffe natürlich, und das wäre wirklich auch, ich kenne ja viele Mitarbeiter von Audi, wäre das natürlich auch der Region und auch den ganzen, ich habe viele Zulieferer hier, die sind Kunden natürlich. Ich bin ja hier sehr, sehr viele Zulieferer von Audi sind hier aus Nürnberg. Und das wäre natürlich schon wichtig, dass Audi, sagen wir, da wieder, sagen wir mal, den Turnaround schafft. Sagen wir, momentan haben sie vielleicht ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich frage ja so in den letzten 2-3 Monate, die neuen Modelle kommen gut an. Also ich glaube schon perspektivisch, dass die wieder dahin kommen, wo sie eigentlich mal waren. Weil mit Audi habe ich nicht die große Freude momentan, wenn ich daran im Konzern an Skoda denke oder an Cupra. Die waren früher unter Ferner Liefen, wo man sieht, was so Ray Griffiths da aus Cupra gemacht hat, dann ist das natürlich eine wahre Freude. Das muss man ganz klar sagen.
Bei Audi ist noch ein Thema vielleicht. Der Konzern hatte das Agenturgeschäft beerdigt, warum auch immer. Und damit natürlich ist bei Audi auch wieder das Handelssystem eingeführt worden. Jetzt gerade die beiden Konkurrentmarken, Mercedes-Benz und BMW, setzen ja künftig auf, BMW kommt noch, aber Mercedes-Benz hat ja schon das Agentur, ist die echte Agentur eingeführt. Kann das zum Wettbewerbsnachteil werden?
Immer wie es gespielt wird, muss man mal ganz klar sagen. Also das sowohl, man könnte mir jetzt Stunden philosophieren, sowohl das Agentursystem hat ohne Zweifel gewisse Vorteile. Allein wenn ich an die ganze Liquidität denke, überlegt man in so einer großen Unternehmensgruppe, die auch sehr breit aufgestellt sind, wir haben es ja gesagt, du brauchst ja auch trotzdem, auch wenn ihr ans Gebrauchtwagengeschäft denkt, du brauchst ja praktisch Audi, viele Fahrzeuge, dann ist das schon, sagen wir, für den Handel schwierig, das auch zu stemmen. Und gerade bei der heutigen Zinslast ist es schon schwierig auf der Hand. Und man weiß natürlich, ich meine, zur Preisbereinigung, wenn das Agenturgeschäft gut gespielt wird und die Preise sind überall die gleichen und es wird vom Hersteller gut gemacht, dann sagen wir mal, dann ist natürlich das Agenturgeschäft, hat schon große Vorteile. Das muss man mal ganz klar sagen. Das normale Handelsgeschäft haben wir über Jahre gelebt. Ja. Ist natürlich, sagen wir, vom Interbrandwettbewerb oder generell schwieriger, das muss man ehrlich sagen. Im Großabnehmergeschäft haben wir ja noch das Agenturgeschäft, da läuft es super, super, super gut. Mir wäre das Agenturgeschäft lieber gewesen, gebe ich auch ganz offen zu, aufgrund natürlich auch, sagen wir mal, auch von den Preisen her, wenn das vernünftig gelebt wird, wäre es natürlich leichter. Jetzt haben wir natürlich nur, ich muss mich der Sache stellen und auf dem Klavier kann ich natürlich spielen, wenn natürlich der Konzern uns entsprechend, sagen wir mal, auch die entsprechenden Leasingfaktoren an den Hand gibt, Zuschüsse an den Hand gibt, wo ich natürlich auch wettbewerbsfähig bin. Weil das ist natürlich momentan, man sieht es ja, wenn natürlich Kunden kommen und sagen, okay, die Marke X kostet das und ein ähnliches Auto Y kostet halt 200 Euro in der Leasingrate mehr, dann hast du natürlich beim Agentursystem, ist das dann, legt der Schalter um, bis natürlich, wenn du das nicht die Agentur hast, dann musst du natürlich einen starken, und da habe ich natürlich jetzt auch Hoffnung auf die neuen Leute, einen starken Vertriebschef haben, weil ich habe schon mit Audi viele, viele Kunden verloren. Nicht, weil die nicht zufrieden sind, weder mit mir noch mit dem Service, weil einfach der Kunde, man macht uns da nichts vor, zwischen einem Mercedes und einem Audi und einem BMW, das ist doch eine Range. Da ist doch heute, am Ende des Tages ist es doch auch ein bisschen Geschmackssache. Und so werden die Autos auch wahrgenommen. Man sieht ja an den Marktanteil, Mensch, da geht einmal 1% auf, 1% runter. Und da spielen natürlich zwei eine gute Handelsorganisation, das haben alle drei, das muss man mal ganz klar sagen. Aber da spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, die auch ein bisschen so die Flexibilität der Hersteller. Und wenn man eben sieht, die Autos, die auch schön und toll sind, die sind einfach vom Pricing, ist ja heute zu 90% Leasing-Penetration in der Klasse, ist einfach zu teuer. Dann nützt nichts, dann nützt das schönste Auto nichts. Ja, und die sagen uns immer, das Controlling gibt es nicht, freies Controlling. Ja, der hat schlicht und weg keine Ahnung, weil es bringt ja nichts. Auch wenn das Modell neu ist, wenn ihm ein vergleichbares Auto, das haben wir teilweise 200-300 Euro günstiger ist oder auch nicht so lange am Markt. Also da wurden in der Vergangenheit, ich hoffe in der Zukunft, jetzt wird es langsam besser, wurden natürlich auch viele, viele Fehler gemacht. Das muss man ganz klar sehen.
Du setzt ja auch inzwischen auf Sportwagen und das ist ja eigentlich ein völlig anderes Geschäft, sage ich mal. Einerseits natürlich die Volumenmarken, dann die Premiummarken. Premium ist ja bei uns in Deutschland auch ein gewisses Volumen und zwar kein schwaches, sondern eher anständig. Aber du hast ja auch mit Lamborghini angefangen, dann kam McLaren dazu, jetzt Ferrari. Ist das so ein Steckenpferd von euch oder welche Rolle spielen die Sportwagen in der Gruppe?
Es ist so, für uns oder für mich ist eins wichtig und der Burkhard Weller hat sich da ja auch was beigedacht, warum man alles jetzt Weller nennt. Da ist ja das ja ein System dahinter. Ist es doch so, du musst als Unternehmensgruppe, musst du ja im Grunde genommen einen Namen haben. Du brauchst eine Marke. Und man sieht, früher haben die Autohäuser unterschiedlich geheißen bei uns. Wir schalten alles gleich. Das war zum Beispiel, wenn wir am Anfang gegen gewehrt, gebe ich auch keinen, war ja auch kein Hedra. Das war zum Beispiel war meinen Kindern ganz, ganz wichtig, dass man sagte, Karl, das ist alles Feser Graf. Du wirst jetzt als Feser Graf wahrgenommen. Ich sehe mich als Marke und viele kaufen das Auto bei Feser Graf. Und nicht unbedingt, die würden auch ein anderes Produkt kaufen. Und da war uns eigentlich wichtig, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wollten auch die Kinder. Ich war immer sehr oder VW-lastig, aber dann hatten wir durch Übernahmen mit Scharf, ja, Kia, Hyundai dazu, bekommen. Dann haben wir natürlich auch gerade gesehen, Abgaskrise, das war jetzt war natürlich mit Kia und Hyundai, gerade mit Kia, eine tolle Sache. Dann so, Mensch, es ist gut, dass wir da breiter aufgestellt sind. Dann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, Mensch, der Kollege ist insolvent gegangen, in Nürnberg der Ranch, Land Rover Jaguar, dann haben wir das dazu bekommen. Und mir ist jetzt einfach wichtig, Fiese ist eine Marke und da ist auch Strategie, auch da ist der Prozess, kann man sagen, abgeschlossen. Also uns war wichtig, wir wollten ganz zwei Chinesen haben, wir haben einmal MG, ein Standort reicht uns da vollkommen, in Schwabach, da sind wir sehr mit zufrieden, dann haben wir noch jetzt dann BYD, somit haben wir den Bereich abgedeckt. Dann haben wir die beiden Koreaner, Kia und Hyundai, dann haben wir, nennen wir es mal, den Volkswagen-Konzern, der natürlich 70% ausmacht, ist ganz klar. Und wir sind auch sehr Volkswagen-lastig. Dann haben wir Range Rover Jaguar, weil was wir natürlich gesehen haben, gerade jetzt, wenn die Modelle nicht ganz so ankommen, aus Gründen wie auch immer, dann kauft halt dein Kunde bei dir einen Range Rover, muss man mal ganz klar sagen, statt eben vielleicht einen Q8 oder was auch immer. Und dann haben wir ja die tolle Erfahrung gemacht, das war zum Beispiel eine Sache damals vom Wintercon, wo ich gesagt habe, Mensch, wir machen mal Lamborghini mit dem Wendy den Göbel zusammen, haben wir das in der Wirtschaft besprochen, da kam ich wie Jungfrau zum Kind dazu. Lamborghini ist natürlich eine tolle Sache, muss ich ganz klar sagen, vom Produkt und natürlich auch von der Imagebildung der Gruppe. Und somit haben wir, Lamborghini war der erste Schritt ins ganz große Premium. Und dann kam, und das ist aber ganz eine tolle Sache, Emil Frey auf uns zu. Wir machen ja mit Emil Frey Bentley zusammen. Die hatten den entsprechenden Standort, dann das haben wir eröffnet. Bentley sind wir sehr zufrieden. Und dann haben wir gesagt, okay, auch da musst du dir ja einen Namen machen. So kam dann eben McLaren mit dazu. Und jetzt eben gut, Ferrari war natürlich mehr ein Zufall. Jetzt Ferrari. Und jetzt ist halt wichtig, wenn der Kunde heute sagt, der geht jetzt auf die Homepage von Feser Graf, dann ist da eine Marke und du kannst den kleinen, was weiß ich, Kia bei uns kaufen oder Skoda bis hoch zum Lamborghini Urus. Und das meine ich und ich, mir ist einfach wichtig und wir, das ist natürlich aufgeteilt, eigene GmbHs, eigene Geschäftsführer, vollkommen getrennt. Ist nur oben in der Holding natürlich eine Organschaft. Und mir war eigentlich wichtig, die Gruppe, und das haben wir so die letzten 5, 6 Jahre sehr maßgebend, waren da die Kinder, muss ich auch ganz offen sagen. So hätte ich das sicherlich wahrscheinlich in der Form nicht gemacht. Und wichtig, wenn man sich jetzt auch die Zukunft anschaut, ist es immer wichtig, dass wir breit aufgestellt sind. Und dann hast du halt auch mal Phasen, da geht halt ein Hersteller mit uns oder Audi und ein weniger. Das gleichst du natürlich momentan mit Cupra, Skoda aus. Momentan schwächelt ein bisschen Kia. Da hast du eben dann, MG läuft recht gut. Und im Premium, machen wir uns nichts vor, das sind natürlich sehr kleine Stückzahlen. Die Premium-Hersteller, machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein Elektro-Ferrari oder Porsche haben will. Das wäre jetzt nicht unbedingt, oder Lamborghini. Weiß ich nicht unbedingt, ob ich das haben will. Aber ich glaube, dass diese Kleinserienhersteller natürlich auch der Verbrenner oder Hybrid immer einen anderen Stellenwert hat. Und machen wir nichts vor. Also gerade bei den ganz teuren Luxusfahrzeugen wie Bentley, Lamborghini, Ferrari, da ist eigentlich, und das ist ja, so soll es ja eigentlich sein, ist die Nachfrage größer als das Angebot.
Und damit stimmen auch die Preise.
Und damit stimmen natürlich, ganz klar, da stimmen natürlich die Preise. Das geht natürlich bei so einem Massenhersteller nicht wie Volkswagen, die müssen natürlich ihre Fabriken ganz anders auslassen, ist ja auch verständlich. Da muss man natürlich aufpassen, dass man es mit den Preisen nicht übertreibt. Ich meine, da muss ich mir oft an die eigene Nase fassen, wie wir manche Autos natürlich verkaufen. Aber das sind es wieder Volumenthemen, Pakete. Das ist einfach ein anderes Geschäftsfeld. Und ich glaube, man hat ja doch, wir haben fast an die 3000 Mitarbeiter. Man hat natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, wenn du so viele Mitarbeiter hast. Und wenn du je breiter, glaube ich, du aufgestellt bist, sieht man in anderen Branchen auch, umso besser ist es, als wenn du dich eben nur auf einen Hersteller verlässt. Und was natürlich auch toll ist, die Mitarbeiter können sich ganz anders entwickeln. Der kann sagen, ach Mensch, jetzt bin ich bei Cooper, jetzt bin ich mal zu Audi. Und jetzt war gestern der Verkäufer bei mir, sagt, ach Mensch, das Audi, mir wird jetzt einmal Range Rover interessiert. Die Mitarbeiter haben natürlich in der Gruppe, gell, eine ganz andere Möglichkeit, oder zu sagen, Mensch, Ferrari, da überlegen wir uns, nehmen wir einen extern, nehmen wir intern. Gell. Oder ich habe zum Beispiel bei Bentley einen ganz tüchtigen jungen Mann, den dann Roh, der war ganz tüchtiger Verkäufer in Allerin bei VW, dass ein Mensch, Feser, mein großer Wunsch ist, ich liebe das, ich will Bentley verkaufen, dann hast du natürlich, die Mitarbeiter haben eine ganz andere Möglichkeit, sich in der Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln. Weil wenn du so die Möglichkeit nicht gibst, warum muss ich es vorgehen und anders?
Heißt es, dass die großen Gruppen auch immer mehr Marken sammeln müssen?
Ja, also ich glaube schon. Man darf es natürlich, weil da gibt es natürlich, ich will jetzt da keine Namen nennen, da gibt es natürlich Gruppen, wo ich mir sage, okay, also wie ist das noch steuerbar, wie ist das noch handelbar, du brauchst ja auch die Manpower, du brauchst ja auch die Immobilien dazu, also da muss halt jeder sieht es natürlich auch ein bisschen anders, jeder sieht die Marken natürlich anders, aber ich sehe schon das so, und man sieht es ja bei anderen großen, erfolgreichen Unternehmensgruppen, man sollte sich auf jeden Fall schon, sagen wir, breiter aufstellen wie in der Vergangenheit.
Das heißt, dass die großen Gruppen auch immer größer werden müssen?
Ja, gut, das siehst du ja, weil du machst ja diese ganzen Rankings, das ist natürlich auch so, das liegt natürlich auch, man sieht natürlich viele kleinere mittelständische Unternehmen, die Nachfolgeregelung haben, die auch die Größe nicht mehr haben. Sagen wir, die Fabrikate haben nur eins, die nicht so performen, die hören natürlich auf. Die werden natürlich auch teilweise, wenn es vernünftige Standorte sind, von anderen Unternehmensgruppen übernommen. Und deswegen zeichnet sich das ja die letzten Jahre ganz. Das war ja bei uns auch so, dass man sagt, okay, da kommt jetzt der Kollege aus Forchheim oder Beiersdorf, passt zum Markt, kann man vernünftig integrieren, kann man auslagern. Also ich glaube schon, dass im Grunde genommen die Größe ein wichtiger Faktor ist. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu groß wird. Das muss natürlich trotzdem natürlich auch noch überschaubar sein, handelbar sein. Und wir haben jetzt auch ganz klar, wir haben jetzt auch Nachmittag Gesellschafterversammlung, wir haben auch ganz klar besprochen, dass das Markenportfolio ist in Ordnung, die Immobilien bis auf wenigen Sachen müssen wir noch machen. Noch größer ist falscher Ehrgeiz. So sehe ich das. Vor allem gibt es diese Emil Freis dieser Welt, die haben ein ganz anderes Denken, die haben teilweise Großhandelsfunktionen. Aber ich meine, also unsere Unternehmensgruppe, das ist im Grunde genommen schon die Grenze, deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, wir bleiben ja immer nur, wir haben ja ganz klar, das steht auch in der Geschäftsordnung drin, es geht bei uns nur um zwei Regionen. Wenn sich da was tut, dann sind wir bereit zu investieren. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel jetzt einer sagen würde, München oder Ingolstadt oder was auch immer, investiert oder in Sachsen-Anhalt weiter weg, dann lehnen wir das ab. Also wir sagen, in unserem Raum haben wir eine vernünftige Marktdurchdringung, haben natürlich auch entsprechende Synergien. Deswegen muss man ganz klar sagen, wird es eine große Expansion, und die Kinder sehen es genauso, in der Feser-Graf-Gruppe nicht mehr geben. Warum auch?
Wenn man sich mal die europäische Landschaft anschaut, dann sieht man, dass europäische Gruppen ja auf den deutschen Markt drängen und da eben auch zukaufen. Andererseits in Deutschland, wenn man mal das von Beispiel AWAG absieht, gibt es ja wenige, die da bereit sind, über die Grenzen zu gehen. Ist das vielleicht eine falsche Zurückhaltung oder ist das genau die richtige Strategie, die du gerade so beschrieben hast?
Ja gut, ich meine, was will man denn? Ich meine, es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, wir wollen eine internationale Aufstellung. Ist ja gar kein Hedin, oder du kennst die ja alle, das mag ja durchaus.
Von Mossel.
Genau, von Mossel natürlich. Das ist doch auch in Ordnung, und die wollen, die haben, die, oder eben frei, die haben einfach andere Denkweise. Was will man denn? Also, und wir haben natürlich auch ganz klar gesagt, wir wollen in unserem Markt wachsen, wir wollen in unserem Markt eine Durchdringung haben, und viele andere sehen es eigentlich ähnlich. Also, ich bin ja, du weißt ja, in dieser MMI-Gruppe 1, da wachsen die wachsen zwar auch, aber übernehmen halt zum Beispiel Standorte, die bei sich in der Nähe sind, ganz klar. Aber dann musst du natürlich auch sagen, da werden natürlich auch gleich Beträge. Ich meine zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, der Van Mossel hat sich jetzt bei Leon Becker übernommen. Ich meine, oder jetzt, wenn du denkst, die Mercedes-Betriebe, so eine Niederlassung kostet 50, 60, 70 Millionen. Also das würde ich mir dann schon mal als normale
Mittel...
Ich
denke hier an Nürnberg.
Bitte?
Die läuft ja gerade, die Übernahme von Nürnberg.
Ach so, das ist das momentan. Ich kann es gar nicht sagen. Ja. Das war zum Beispiel, da wurde ich, ein typisches Beispiel Nürnberg, auch da wurde ich sogar, und das hat mich geehrt, gefragt, ob ich da nicht abgeben will. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Mercedes in dem Portfolio, das wäre mir eine Nummer zu groß. Also das sind dann solche Dimensionen, wo ich mir sage, okay, und da machst du dich natürlich ein Stückwerk auch von Banken abhängig. Also ich bin bankenunabhängig, freilich habe ich Finanzierungen, aber eben auch nur einen Teil bei den Herstellerbanken. Also das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das sind mir... Du weißt, ich habe ja trotzdem die letzten Jahre die Unternehmensgruppe weiterentwickelt, aber ich habe ganz klar meine Ziele. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch groß investiere. Also wir haben wirklich unsere Ziele definitiv erreicht und so eine Mercedes-Benz-Niederlassung Nürnberg, das macht für uns auch keinen Sinn. Das soll eben ein großer Mercedes-Händler oder eine große ausländische Gruppe, da wird es wahrscheinlich einige Bewerber geben und die sollte, wenn das bei denen in ihr Portfolio reinpasst, dann, also bei mir passt es da gar nicht rein.
Aktuell sind die Autobauer ja unter Druck, darüber haben wir ja gesprochen. Ist das die Chance für den Handel, jetzt mehr Profil, noch mehr Profil zu gewinnen?
Naja, es ist so, es ist ja immer so, sondern so dieses Zwischenmenschliche, da haben wir uns ja vorhin unterhalten, ist natürlich schon ein bisschen auf der Strecke geblieben. Dann gab es natürlich in vielen Bereichen aber auch neue Mitarbeiter, die sich natürlich jetzt auch erst einarbeiten müssen. Ich glaube, die Hersteller sollen einfach mehr auf den Handel hören. Du kannst gegen den Winterkorn sagen, was du willst. Wir waren ja auch viel zusammen und wir waren ja oft auch beim Fußball und überall, weißt ja, oder wenn die Göbel, die kennst ja alle, du mal sich zusammengesetzt, was haben sie für Probleme, was klappt nicht gut, sind die Autos vernünftig eingepriesen, was haben sie für Qualitätsprobleme, ja, und das bleibt, also ich finde, man sollte doch immer nichts gegen Wolfsburg oder ja, wahrscheinlich bei vielen Herstellern ist es so, die sitzen in Wolfsburg und machen ihre Strategien. Es wäre viel vernünftiger, sich mit erfolgreichen Händlern zusammensetzen, die ihr Geschäft verstehen und zu sagen, Mensch, was hast du für Probleme? Wie können wir es angehen? Was brauchst du für Aktionen? Egal welche Hersteller, die machen einen Quatsch, wo du einfach sagst, völlig irre, was da oft einmal kommt, aber eine Aktion völlig am Markt vorbei. Und das bedauere ich einfach. Und es ist leider auf der Strecke geblieben. Und dann muss man sagen, gut, gescheite Aktion. Weil im Endeffekt setzt man doch immer ein Boot. Ich meine, je mehr Fahrzeuge wir verkaufen, je mehr verkauft natürlich, je mehr verdient hoffentlich auch der Hersteller. Also das fehlt ein bisschen, muss ich ganz klar sagen.
Du hast mit BYD und MG ist dir zwei chinesische Hersteller gesichert. Das ist ja einmal BYD, ist ja der größte Elektromobilhersteller der Welt. Dann MG ist die SAIC, also auch kein kleiner. Richtig. Wie siehst du insgesamt die Chinesen jetzt, die nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen? Es gibt Fachleute, die sagen, es werden genau zwei übrig bleiben, nämlich BYD und MG.
Das sehe ich ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt die zwei sind, weiß man nicht. Vielleicht sind es drei oder vier. Aber ich glaube schon, wenn man sich den Markt anschaut, und Deutschland ist ja ein schwieriger Markt, dann brauchst du ja die entsprechenden Standorte, Standards und, und. Also ich glaube schon, das wird so sein. Ich gehe davon aus, dass einige wenige übrig bleiben. Da gehören die beiden genannten mit dazu, muss man ganz klar sagen. Auch da muss man sich überlegen. Da ist sicherlich, man muss mit dabei sein. Da würde ich jetzt auch nicht über investieren, weil du weißt ja trotzdem nicht, wie sich im Grunde genommen das alles entwickelt. Das muss man mal sagen. Also wie schon gesagt, ich habe immer, ich habe einen im Skistandort, da bin ich sehr zufrieden. Da ist auch die Zusammenarbeit, kann man nicht sagen, sehr gut. Da verdiene ich auch gutes Geld. Das entwickelt sich langsam. Dann kann man sich, der ist aber in einem ehemaligen Seelenbetrieb drin, da habe ich vernünftige Investitionen. Und wenn man dann sagt, okay, Mensch, man hat vielleicht nochmal eine Option woanders, dann kann man sich das in Nürnberg-Fürth, Erlangen noch überlegen. Aber groß einsteigen macht auf, ist auch generell heute, Autohäuser bauen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, schau dir die Grundstückspreise an, dann schau dir, was heute so ein normales Autohaus kostet. Heute sind noch 5-6 Millionen nichts mehr für ein mittelgroßes Autohaus. Wie will man das auf Dauer kapitalisieren? Also, da muss man sich schon Gedanken machen und man muss sicherlich solche Marken im Portfolio haben, aber wirklich mal überlegen und schauen. Also, da sind wir auch sehr, sehr vorsichtig. Und ich muss trotzdem sagen, also als Volkswagen-Konzern, wenn du die ganzen Marktanteile kumulierst, bist du bei fast 50%. Die Leute verstehen ja ihren Job. Das sind trotzdem alles Arbeitsplätze hier. Ich glaube auch, dass sich VW nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Also ich bin da eigentlich schon optimistisch.
Uwe, ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar: Das Thema große Gruppen haben wir diskutiert. Das heißt, du hast dargestellt, wie du gewachsen bist. Du bist in der MMI1-Gruppe. Da sind ja die Großen drin. Richtig. Die sind ja auch größer geworden.
Richtig.
Und jetzt ist die Frage, es gibt ja da sozusagen einen neuen Händlerverband, der sich gerade gründet, der VAD, Verband der Automobilhändler Deutschlands. Natürlich auch ein bisschen parallel zum ZDK, sagen wir mal. Glaubst du, dass die großen deutschen Händler eine eigene Vertretung brauchen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht es ja an unserem Händlerverband. Das sind redliche Leute, die machen das toll, ist doch gar keine Frage. Wenn du dich mit den Leuten unterhältst, natürlich sehr viel die Detaildinge. Jetzt muss man natürlich eins sagen, große Unternehmensgruppen, wie jetzt so eine Gruppe, MMI-Gruppe 1, die haben ja ganz, ganz andere Befindlichkeiten gegenüber dem Hersteller, als er, sag mal, ein kleiner Betrieb, wo man für sich das Sohn das Auto verkauft, die Mutter die Rechnungen schreibt oder vor in der Werkstatt. So, da gibt es ja sehr, sehr viele von. Und da, und das habe ich eigentlich an der MMI-Gruppe auch immer sehr geschätzt, und das hat der Herr Percy, der Karl, sehr, sehr gut gemacht, dass man einfach die Möglichkeit hatte, wir tagen ja in der Regel 2-3 Mal im Jahr, einmal in der Regel beim Händler, schaut man sich das fort an, was hat der für neue Ideen, und dann ist man natürlich dann in Wolfsburg in der Regel, wenn natürlich dann, und da passt natürlich eine Größenordnung, die haben wir natürlich in der MMI bei Reihe 1, wenn da natürlich Leute vom Hersteller direkt sind und du natürlich die Probleme, die die Großen haben, die ganz andere sind, natürlich mit denen diskutiert. Also das muss man ganz klar sagen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht im Detail, wie der VAD aufgestellt ist, aber ich war ja dann bei einigen Sitzungen dabei und bei einigen Diskussionen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich mich schlicht und weg nicht wieder. Obwohl die alle ihren guten Job machen. Also es sollte, und das man muss da schon in Kategorien denken. Und das ist einfach, die Großen haben ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche wie die normalen. Und deswegen sollten wir das in irgendeiner Form, wie auch immer, im Grunde genommen teilen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mit der MMI-Gruppe zusammen sind, und da kommen eben dann immer in der Regel die Vertriebschefs, du weißt es ja, von jeder Marke, und kann da offen kommunizieren und kann dann auch was mitnehmen. Das bringt mir eigentlich mehr, muss ich ganz klar sagen.
Ich habe noch eine Frage. Du bist jetzt 65, hast jetzt sozusagen dich etwas zurückgezogen.
Ja, ganz noch nicht.
Etwas, was wir schon gehört haben, dass du noch sehr, sehr gut dabei bist, dass das eben kein Rentner-Dasein ist, sondern vielleicht so, ja, ein bisschen mehr Freizeit sich rausgeholt. Aber andererseits, das wird sich ja ändern. Du wirst ja deine Kinder noch mehr, die werden sich auch noch mehr holen wollen, wenn sie mal sozusagen hier sich etabliert haben. Aber wie stellst du dir die Feser-Graf-Gruppe in 5 Jahren vor?
Ja, also da habe ich auch da habe ich einen ganz klaren Plan. Ich meine, so haben wir das auch geregelt. Und das wissen aber auch meine Sekretärin. Bei mir ist am Donnerstag um 12 Uhr Schluss. Ich habe die 4-Tage-Woche. Donnerstag, du kriegst dann auch keinen Termin mehr. Das heißt im Grunde genommen, ich habe natürlich jetzt dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist natürlich eine tolle Sache und das gefällt mir auch gut. Ich habe natürlich auch Verantwortung und habe eben somit mein Controlling-System. Das kann ich aber in Kirchberg auf meiner Terrasse auch machen mit dem Kaffee und schaue mir da die Zahlen an. Also du kannst ja heute durch die ganze Digitalisierung brauchst du ja nicht mehr vor Ort sein. Mein Ziel ist, ich will mich immer mehr rausnehmen. Die nächsten 2 Jahre habe ich zum Beispiel, ich bin Dessau mitten im Bau. Dessau ist ungefähr Ende des Jahres fertig. Da habe ich einen wunderschönen Betrieb in Dessau. Den muss ich noch begleiten. Ferrari dauert bis Ende 26. Lauf baue ich komplett um. Den mache ich ganz anders, strukturiere ich um. Also ich würde mal sagen, ich brauche nur so 1,5-2 Jahre, wo ich mich, sagen wir mal, stärker um Bauthemen noch kümmern muss. Operativ weniger. Das machen die ja gut. Ich habe ja gutes Gefühl. Ich habe jetzt gestern einmal im Monat bin ich in der Holding und lasse mir das berichten und die machen das wirklich toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die haben auch vom operativen Geschäft mittlerweile viel mehr Ahnung wie ich. Und das nächste Ziel ist, ich habe natürlich schon viel jetzt vorbereitet, Nachfolgeregelung, 2 Kinder. Du musst natürlich dann jetzt auch Anteile übertragen, da machen wir uns Gedanken natürlich. Du hast ja dann diese 7-Jahres-Frist. Viele Immobilien, Gott sei Dank, mit 100%igen Betriebsausstattung, sind aber ja trotzdem mit der Feser-Graf-Gruppe verhaftet. Somit werden die natürlich erbschaftssteuerfrei. Also da lasse ich dann momentan ein Konzept erarbeiten, auch für die ganzen Privatimmobilien. Was macht man damit? Missbrauch und Stiftung ist ein bisschen problematisch in meinen Augen, aber das sieht auch jeder anders. Und Ziel ist jetzt nochmal auch so die nächsten 2 Jahre, den Kindern Geschäftsverlauf muss man sich anschauen. Wenn das Jahr 2025 ein bisschen schlechter läuft, ist das auch nicht unbedingt jetzt ein Nachteil. Aber perspektivisch wird es sicherlich so sein, dass ich jetzt sukzessive Anteile auf die Kinder übertrage. Und mit 70 ist aber definitiv komplett Schluss. Da ist es auch so geplant, dass meine Immobilienabteilung, die macht jetzt auch sehr eigenverantwortlich, die Frau Braun, dass sich mein Töchterchen, die Katrin, da mehr ein bisschen, sagen wir mal, mit einarbeitet, dass sie da drüber schaut. Somit muss ich mich dann auch um die Immobilie, das ist ja dann nur noch Verwaltung. Neue Sachen kommen nicht mehr dazu. Mit 65 investiere ich nichts mehr. Das sollen dann die Kinder machen, muss ich auch ganz klar sagen. Es wird keine neuen Investitionen mehr von Uwe Feser nicht mehr geben, weil ich müsste ja die Schulden abzahlen. Warum auch? Das soll wirklich dann die nächste Generation machen. Und mit 70 ist einfach der Plan, dass eigentlich dann die Unternehmensgruppe den Kindern gehört. Und das finde ich auch gut so. Ich werde sicherlich dann von meinen Immobilien leben können und von der Feser-Graf-Gruppe selber wollen wir eigentlich, weil wir haben ja eine, wenn du mir das vor 5 oder vor 10 Jahren gesagt hättest, diese tolle Entwicklung, natürlich haben wir sicherlich auch ein bisschen Glück dabei gehabt, muss man aber ganz klar sagen. Also wir wollen einfach, wir haben viele Dinge gerade noch, man kann viele Dinge noch konsolidieren. Wir fangen jetzt im Februar an, noch mehr Verwaltungszentrum zu bauen, noch mehr zu zentralisieren. Das gebraucht man im Geschäft, können wir wesentlich besser noch profitabler gestalten, wenn wir Aufbereitung, da haben wir noch, also wir noch viele Genesis-Systeme haben wir eingeführt. Wir haben jetzt auch sehr, sehr viel eingeführt, wo wir einfach sagen können, Expansion wenig Sinn, also es muss dann schon vor der Haustür sein. Aber es muss eben dann folgendermaßen sein. Wir glauben, dass wir sicherlich noch einen recht ordentlichen Betrag, sagen wir mal, zusätzlich verdienen können, wo wir einfach unsere Prozesse verschlanken. Wir haben vor Jahren schon aus 2 mach 1 gemacht, also die ganzen Bereichsleiter. Also wir haben sehr schlanke Strukturen. Wir haben einmal eine Holding mit 2 Geschäftsführern und dann haben wir 5 Regionalgeschäftsführer und dann ist Schluss. Also von daher ist es sehr, sehr schlank jetzt schon vom Personal. Aber da gibt es halt da hilft uns natürlich auch KI, muss man ganz klar sagen. Oder Disposition, wollen wir jetzt zentralisieren, Gewährleistung haben wir zentralisiert, Lohn, Gehalt, Marketing haben wir zentralisiert. Wir haben also viele Dinge, haben wir jetzt schon zentralisiert. Wir haben aber noch einige Dinge, wo man sagen kann, das wollen wir noch machen. Und dazu brauchen wir natürlich jetzt auch die Gebäude, weil also ein Ziel sollte einfach sein, dass die Betriebe, nennen wir es außerhalb, mehr Satelliten sind, dass der Verkäufer da sitzt, dass natürlich die Mechaniker da sind, die Werkstatt ganz klar, aber alle anderen Dienstleistungen, die werden wir künftig nicht mehr im Autohaus brauchen, sondern zentral entwickeln und haben das ja in der, was haben Sie gesehen, das in der Nobelstraße jetzt schon gemacht, Nobelstraße 3, dass man einfach so, okay, da kommt der erste Stock, da brauchen wir alles nicht mehr, da ist jetzt ein Küchenstudio drin. In Rot haben wir jetzt ja, überlegen wir uns perspektivisch ein Reisebüro. Also wir werden das dann so machen, dass man, und da sparst du natürlich schon auch einiges noch an Mitarbeitern, kannst effizienter arbeiten. Also da haben wir noch einiges vor und da glaube ich, und die Volumen, wenn wir die, sagen wir mal, auf dem Niveau halten und auch wenn es ein bisschen weniger werden würde, dann ist das im Grunde genommen auch nicht schlimm. Also diese große Expansion der letzten 10 Jahre macht auch keinen Sinn, wird es definitiv nicht mehr geben.
Lieber Uwe, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wir wünschen natürlich dir alles Gute. Ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und wir werden also weiterhin die Entwicklung der Feser-Graf-Gruppe im Autohaus auch begleiten. Dankeschön.
Ja, nein, und wir werden euch ja weiter verbunden bleiben. Das weißt du ja. Du kennst ja Gott sei Dank. Mein Max, Katrin, Markus Kugler, also von daher Autohaus empfangen. Also daran wird sich, also wir werden auf jeden Fall, uns ist mir auch wichtig, sagen wir, das gute Verhältnis werden wir auf jeden Fall weiterhin pflegen. Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich für euch beiden.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.